Im Kampfsportcenter Tosan im 2. Wiener Gemeindebezirk. Hier kann man Boxen, Kick- und Thai-Boxen trainieren. Rund 10 Paare stehen einander im Saal gegenüber und üben Schläge und Kicks. Es ist eine bunt zusammengesetzte Klientel, die hierher kommt. Junge Männer mit und ohne sogenannten Migrationshintergrund, aus den unterschiedlichsten Ländern und unterschiedlicher Konfessionen. Christen, Muslime, Juden und Nichtgläubige. Auch einige junge Frauen sind beim Training zu sehen.
Hallo, ich bin der Fuad Zadegi, ursprünglicher Iraner, bin 33 Jahre alt. Ich bin Kämpfer, Trainer, alles. Ich bin selber amtierender Welt- und Europameister im Thai-Boxen. Und da ich in circa 2 Jahren mit dem Kämpfen aufhören möchte und das aber sehr gern und aus Leidenschaft mache, habe ich mir gedacht, mache ich mich selbstständig und mache meinen eigenen Club auf, wo ich auch Talente finde und ausbilde.
Während in manchen Kampfsportclubs Jugendliche für den Dschihad und für extremistische Gruppierungen angeworben werden, macht Clubbesitzer Fuad Zadegi im Tosan genau das Gegenteil.
Es kommen Kinder rein, sind sehr freundlich, aber wir haben auch leider Gottes Kinder, die kommen mit sehr viel Aggression hier rein und so. Und wir versuchen, auf die einzugehen, sie kennenzulernen, und mit der Zeit werden die lockerer, schauen zu uns auf, lernen dazu, und teilweise haben wir sie schon von dem Gedanken weggebracht, da zu der ISIS zu gehen, und das hat uns halt schon sehr gefreut.
Fuad Zadegi ist mit 4 Jahren nach Österreich gekommen. Mit 7 begann er mit dem Kampfsport, getrieben von dem Traum, international bekannt zu werden und Titel zu gewinnen. Mit großem Ehrgeiz und hartem Training hat er es denn auch im Kampfsport an die Weltspitze geschafft. Damit ist er für viele junge Männer Role Model und Vorbild. Genau darauf setzt das Projekt Not in God's Name, das der Politikwissenschaftler Alexander Karakas initiiert hat.
Ich bin ja immer mit Testimonials unterwegs, mit muslimischen Kampfsportlern. Was die sagen, hat Gewicht.
Eines der Testimonials, also der positiven Vorbilder, mit denen Alexander Karakas arbeitet, ist der tschetschenisch-österreichische Kampfsportler Mayrobek Taisumov, der in der internationalen Liga spielt. An seinem Beispiel demonstriert Karakas, dass Idolen wie ihm gelingt, was die Politik nicht vermag, die Jugendlichen zu erreichen.
Wenn er jetzt sagen würde, über Twitter, über Instagram, über Facebook, hallo, ich stehe 20 Kilometer vor Fallujah, kommt bitte alle nach Syrien, unterstützt die IS-Einheit beim Sturm auf Fallujah. Ich garantiere Ihnen, 250 Tschetschenen aus Europa würden aber sowas von schnell folgen. Innerhalb von 2 Tagen wären mindestens 250 dort, um an der Seite eines Mayrobek Taisumov zu kämpfen. Der ist aber mit uns, der lehnt das ab. Der lehnt Gewalt im Namen des Islam ab. Der ist wirklich ein super Muslim. Der sagt, Leute, Dialog, Jugend, haltet euch fern von Gewalt, haltet euch fern von Problemen. Das erzeugt ja ein gewisses Nachdenken von so einer Person, die so eine Strahlkraft hat.
Alexander Karakas hat selbst türkisch-österreichische, christlich-muslimische Wurzeln. In seiner Dissertation hat er sich mit dem Thema Integrationsbarrieren beschäftigt.
Speziell in der Diaspora, wenn sich Jugendliche zwischen zwei Stühlen befinden. In Österreich bist du nicht anerkannt, als Moslem schon gar nicht. Auf wen soll denn der Sohn aufschauen? Der Sohn braucht ja Vorbilder. Und das sind eben, das ist so, das können die Experten bestätigen, das sind eben aus den eigenen Kampfsportler. Warum? Ein Fuad Zadegi war vor 20 Jahren Flüchtling. Ein Karim Mabruk hat sich auch entschieden, gehe ich links oder gehe ich rechts? Mache ich Handyraub oder gehe ich mich zur Fachhochschule anmelden?
Vor allem in Champion Fuad Zadegi hat Karakas einen kongenialen Partner für seinen Kampf gegen Extremismus und Radikalismus gefunden. Ihn bewundern die Jugendlichen, ihm vertrauen sie, wenn er vor oder nach dem Training mit ihnen redet, ihnen zuhört und sich mit ihnen auseinandersetzt, wenn sie etwa davon erzählen, dass sie sich dem IS anschließen wollen.
Die, was dahin gehen wollen, erzählen, dass ihnen versprochen wird ein besseres Leben, Reichtum, was weiß ich, dass sie im Paradies sind dann, im nächsten Leben, im Himmel und alles Mögliche erzählen die. Also da fängt einer an, erzählt ihnen etwas und die plappern es einfach nach wie Papageien, weil sie nicht wissen, was die Wahrheit ist.
Den Jugendlichen wird versprochen, und das wird auch in Filmen gezeigt, Sie bekommen ein Auto, sie bekommen eine Frau, sie bekommen eine Wohnung, sie können am Reichtum teilhaben. Also alles Versprechungen von Dingen, die genau diese Jugendlichen, die eigentlich am Rande der Gesellschaft stehen, hier in unserer Gesellschaft vermutlich nicht so einfach bekommen werden. Oder sie selbst haben das Gefühl, na das, was mir da versprochen wird, das kann ich ja hier nie erreichen.
Bestätigt die Psychiaterin Gabriele Wörgötter. Sie befasst sich seit langem mit der Frage, weshalb sich Jugendliche dem Extremismus zuwenden. Zuletzt hat sie als psychiatrische Gerichtssachverständige Gutachten von Jugendlichen erstellt, die wegen Terrorismus angeklagt sind.
Sie geraten hier in eine Maschinerie, die sich immer enger um sie herum schlingt und die dann letztendlich im Töten endet. Aber ich bin der Überzeugung, dass von Anfang an für diese Jugendlichen das Töten und das Morden nicht im Vordergrund steht.
Kampfsportidol Fuat Zadegi ist es schon in einigen Fällen gelungen, Jugendliche davon abzubringen, in den Kampf nach Syrien oder in den Irak zu ziehen.
Den Murtaja, der trainiert hier bei uns, also der wollte auf jeden Fall runtergehen zu Nisus und jetzt denkt er gar nicht mehr so. Jetzt will er hier bleiben, will trainieren, sucht Arbeit. Er hat seine ganzen Aggressionen hier rausgelassen, wir waren was trinken, wir haben geredet, wir haben gelacht. Einfach durch die Freude, durch Freudenserlebnisse habe ich ihn auf andere Gedanken gebracht und viel geredet mit ihm. Und man muss auch durchdringen zu ihnen, zu ihrem Herzen. Und dafür braucht man Zeit und ein bisschen ein Gefühl für Menschen.
Gegen und nicht mit dem IS kämpfen wollte der 20-jährige Murtia al-Sabti in seiner ehemaligen Heimat Irak. Von dort ist er 2007 im Alter von 11 Jahren als Kriegsflüchtling nach Österreich gekommen.
Das war ja so, dass ISIS im Irak reingekommen sind. Halt, die haben 2, 3 Städte erobert. Und ich habe da Videos gesehen, was die mit irakischen Frauen machen und so. Und ich konnte das nicht aushalten. Und deswegen wollte ich da unbedingt hin, halt gegen IS kämpfen.
Glücklicherweise erzählte er einem Freund davon, der im Kampfsportcenter Tosan trainiert. Der nahm ihn mit ins Tosan. Dort wurde Murtia davon abgebracht, in den Kampf zu ziehen.
Er hat dann zu mir gesagt, ja, es sind dort eh genug, die kämpfen. Der hat dann extrem lange mit mir gesprochen, geh da nicht hin, hier hast du was Besseres verdient, hin und her. Ja, da bin ich geblieben. Und er hat mir gesagt, geh mal lieber, mach mal Sport. Ich war hier einen Tag, gleich am nächsten Tag habe ich mich angemeldet. Und seitdem, jeden, den ich kenne, der mit ISIS kämpfen gehen will, versuche ich ihn zu überreden und ihn hierher zu bringen.
أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان.
Es ist ein heldenhaftes Männerbild, das der IS in seinen Propagandamedien im Netz verbreitet. Es soll junge Männer ansprechen, denen in unserer postheroischen Welt männliche Rollenbilder fehlen. Sucht man nach den Ursachen, weshalb sich junge Menschen für den Dschihad rekrutieren lassen, stößt man immer wieder auf die Absenz der Väter und die fehlenden männlichen Vorbilder. Diese Jugendlichen hätten daher Schwierigkeiten, ihre Geschlechtsidentität auszubilden, sagt die Psychiaterin Gabriele Wörgötter.
Da fehlt ein männliches Rollenbild, was ja für die Entwicklung eines jeden Jugendlichen von ganz besonderer Bedeutung ist und speziell im Pubertätsalter natürlich für männliche Jugendliche.
Jugendliche im Gefängnis im Alter zwischen 14 und 17 Jahren hat Gabriele Wörgötter als psychiatrische Gerichtssachverständige untersucht. Es waren Jugendliche, die in Österreich wegen Terrorismus angeklagt sind, weil sie geplant hatten, in den Dschihad zu ziehen, bereits auf dem Weg nach Syrien waren bzw. von dort zurückkamen. In den Gutachten kristallisierten sich, trotz unterschiedlicher Biografien, Gemeinsamkeiten heraus. Keiner der untersuchten Jugendlichen war psychisch krank, aber alle hatten frühe Bindungsstörungen.
Es ist bereits sehr früh in der Entwicklung dieser Jugendlichen zu Brüchen, zu Trennungen, zu emotionalen Verletzungen gekommen. Alle Jugendlichen, es waren überwiegend männliche Jugendliche, die ich untersucht habe, hatten keine entsprechende Vaterfigur zur Verfügung.
Gerade in der Pubertät seien Jugendliche besonders verletzbar, leicht beeinflussbar und daher besonders gefährdet, sagt Gabriele Bürgeter.
In der Zeit der Pubertät suchen die Jugendlichen nach einer eigenen Identität und suchen auch nach Personen oder Ideen, mit denen sie sich identifizieren können.
Und das kann der IS sein, eine Neonazi-Gruppe oder aber ein muslimischer Kampfsportler, der es geschafft hat und der vehement gegen Extremismus und Terrorismus auftritt. Um die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sind, hat Alexander Karakas eine große Social-Media-Kampagne gestartet. Denn er weiß,
IS gewinnt den Kampf im Social Media. Und deshalb sind wir dort.
Not in God's Name ist auf Facebook, wo die muslimischen Testimonials vermitteln, dass Terrorismus und Gewalt der falsche Weg sind. Und Not in God's Name plant einen vielversprechenden Netzauftritt.
Wir wollen zum Beispiel Videos machen, die im Look and Feel, in der sogenannten Corporate Identity, in den ersten 5 bis 10 Sekunden den IS-Rekrutierungsvideos ähneln. Und in der 12., 13. Sekunde kommt dann ein Fuad Sadiq oder ein Karim Mabruk oder wir haben auch internationale Kampfsportler, die dann sagen, haltet euch fern von dem, geht weg, IS ist Lüge, das sind keine Muslime, macht das nicht. Wir haben zu jeder Community den passenden Counterpart. Wir haben Farsi-sprechende, Arabisch-sprechende, Tschetschenisch-sprechende Sportler, Türkisch-sprechende Sportler, Kurdisch-sprechende Sportler. Wir können wirklich jede Community unter Anführungszeichen bespielen.
Um diese Videos so perfekt zu machen wie der IS, bräuchten Alexander Karakas und sein Team finanzielle Unterstützung. Im Ausland, wie etwa in Molenbeek, wo das Projekt bereits präsentiert wurde, stößt Not in God's Name auf großes Interesse. Alexander Karakas würde sich eine Zusammenarbeit mit offiziellen Stellen in Österreich wünschen.
Wir haben mit diesen Jugendlichen tagtäglich zu tun. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis es kracht. Es wird garantiert krachen, die Frage ist nur, wie oft es kracht. Und dass wir die Leute erreichen, ist unbestritten. Was wir bestätigen können, ist, dass wir die sogenannten einsamen Wölfe dort abholen, wo sie sich aufhalten, über unsere Vorbilder.
Seit sich Terroranschläge mitten in Europa häufen, ist klar geworden, dass der IS seine Strategie geändert hat und seine Anhänger dazu aufruft, nicht mehr nach Syrien oder in den Irak zu ziehen, sondern hier im Westen zuzuschlagen, hier gegen Christen und Atheisten zu kämpfen. Dahinter stecken wohl die massiven Gebietsverluste in Syrien und im Irak, wo der IS 2014 sein 3. Kalifat proklamiert hatte. Die Brisanz liegt auf der Hand.
Man bräuchte auch, weil das wird nicht abnehmen, es kommen immer neue dazu, eine Stelle wie uns, die ganz speziell mit diesem Personenkreis auch im Sinne von Exit-Strategien arbeitet, längerfristig. Man bräuchte eine fixe Einrichtung, um diesem Phänomen, das wahrscheinlich nie verschwinden wird, begegnen zu können.
Meint der Pädagoge und Islamismusforscher Musa Al-Hassan Diaw. Er ist Mitbegründer der Initiative Sozialer Zusammenhalt, Prävention und Dialog, kurz DERAT. DERAT ist Teil des Radicalization Awareness Network der EU-Kommission und leistet wichtige Präventionsarbeit durch Workshops in Schulen, interreligiösen und interkulturellen Dialog. Die Arbeit erfolgt fast zur Gänze mit ehrenamtlich tätigen Experten. Wichtiger Bestandteil seiner Arbeit sind Gespräche mit jungen Menschen in Justizanstalten.
Heute zum Beispiel hat mir einer erzählt, dass er selber mit ansehen musste, wie ein Teil seiner Verwandtschaft umgebracht worden ist und wie es bis heute noch politische Repression gibt. Wenn man im Ausland hier zum Beispiel demonstriert, dann verfolgt das Regime die Angehörigen zu Hause oder hier.
Basis für die Gespräche mit radikalisierten Jugendlichen in Justizanstalten, die Gefängnisbesuche werden mit einem Stundenentgelt entlohnt, ist eine Kooperation mit dem Justizministerium. Seit Anfang des Jahres führt DERAT in allen österreichischen Justizanstalten Maßnahmen zur Extremismusprävention und Deradikalisierung durch.
Man hat wirklich ganz eindeutig junge Leute, die ganz offen sagen, ich wollte jetzt dorthin fahren und mich dem IS anschließen und dort kämpfen. Ja. Also man hat da eine ganze Bandbreite von Leuten, die in diesen Sog hineingeraten und am Ende gibt es sehr viele Opfer, die Angehörigen, Menschen, die dort sterben in ihrer Naivität, weil sie es nicht verstehen. Und sie sind auch Opfer, nämlich Opfer von Seelenfängern und Leute, die sie manipulieren. Und wenn er mal unten ist, und das habe ich letztens auch gefragt, wenn dir der Kommandant von dieser Einheit dort sagt, schieß auf diese Häuser dort und dort sind Zivilisten, ja, bist du bereit, einfach fremde Menschen umzubringen? Nein, will ich nicht. Aber wenn der Kommandant von dieser Miliz sagt, du musst schießen, was machst du denn dann? Ja, dann muss ich wahrscheinlich schießen, siehst du, und dann wirst du zum Mörder. Ja. Und das haben sie vorher nicht bedacht. Sie haben geglaubt, da ist ganz klar, da gibt es die Guten und da gibt es die Schlechten und man kämpft natürlich nur gegen die Schlechten.
Moussa Al-Hassan Diaw, der seit seinem dritten Lebensjahr in Österreich lebt, und die anderen D-Rat-Mitarbeiter finden offenbar die richtige Sprache, um an die Betroffenen heranzukommen. Sie fungieren als Mentoren, als positive Vorbilder.
Bis jetzt war es meistens so, dass die Leute dann eher gesagt haben, also wir sollen wiederkommen oder kommen sie eh wieder, ja, kommt sie ja eh wieder. Ja, weil sie die Möglichkeit haben oder zumindest den Eindruck haben, dass sie mit Menschen reden, die sie noch etwas mehr verstehen als die anderen Menschen vom Betreuungspersonal, weil wir vielleicht ähnliche Biografien haben, ja, weil wir ähnliche Sprache sprechen können, bestimmte Termine verwenden können. Und da hat dann quasi Leute vor sich, die einen alternativen Weg eingeschlagen haben. Das ist eine Form von Mentoring, wenn man so will. Auch das wirkt.
Immer wieder wenden sich auch Schulen an die Initiative Sozialer Zusammenhalt. Vor allem dann, wenn die Lehrerinnen und Lehrer ein Verhalten an Jugendlichen feststellen, das sie nicht deuten können.
Die Erkennungsmerkmale sind grundsätzlich die weltanschauliche Ausrichtung, die sich in Äußerungen, in Bildern, in vielleicht Videos, die man sich anschaut, in Botschaften, die man per Handy verschickt, daran kann man das erkennen. Ja, da haben wir genug Beispiele, wo Eltern kommen und sagen, ja, der ist zu mir gekommen und auf einmal gesagt, Demokratie ist haram, Demokratie ist verboten. Was soll denn das heißen? Ich verstehe meinen Sohn jetzt gar nicht mehr. Ja. Und da wissen wir, ah, der hat da an etwas angedockt und mit etwas Berührung gehabt. Nachdem wir das gehört haben, müssen wir natürlich da vorbauen.
Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo die Mutter ein One-Way-Ticket in die Türkei gefunden hat. Und das war auch dann für sie der Anlassfall, bei uns anzurufen.
Verena Fabris, Leiterin der Ende 2014 eingerichteten Beratungsstelle Extremismus im Bundesministerium für Familien und Jugend.
Also es war klar, dass die Tochter, die 16-Jährige, dort nicht Urlaub machen möchte. Es gab auch vorher schon Anzeichen für die Mutter, ja, dass sie die in einer einschlägigen Gruppierung auch unterwegs war. Aber die Mutter hat vorher die Anzeichen auch nicht sehr ernst genommen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, hat es toleriert, dass sich die Tochter mehr der Religion zugewandt hat und auch ihren Freundeskreis gewechselt hat und hat jetzt nicht mehr dahinter vermutet. Also die Tatsache, dass die Tochter das Ticket am Küchentisch liegen gelassen hat, war auch sowas wie ein Hilfeschrei.
Die Geschichte ging gut aus. Die Tochter blieb da und fand auch einen Job.
Das ist eine junge Frau, die wollte Kindergärtnerin werden, konnte aber nicht singen, was in Österreich eine Voraussetzung ist, hat einen Berufsorientierungskurs gemacht und hat dort eine Gruppe von Frauen oder jungen Frauen getroffen, die gesagt haben, in Syrien kannst du dich um Kinder kümmern und singen ist bei uns sowieso haram, ist sowieso verboten. Und für sie war das tatsächlich ein Motivationsgrund. Andere Motivationsgründe waren schon auch ein Protestverhalten gegen der Mutter, das Gefühl, dass die Mutter sie auch nicht wahrnimmt und auch in ihren Bedürfnissen nicht ernst nimmt. Und in dem Fall ist sie auch gemeinsam mit ein paar Freundinnen aus der Gruppe ausgestiegen.
Die Beratungsstelle Extremismus ist eine Anlaufstelle für besorgte Eltern und Lehrkräfte. Nach einem telefonischen Erstgespräch können sie auch zu einem persönlichen Gespräch kommen. Derzeit riefen rund 40 bis 50 Leute pro Monat an, erzählt Verena Fabris. Es geht sowohl um religiösen Extremismus als auch um Rechtsextremismus.
Was den Eltern auffällt, ist, dass die Kinder sich zurückziehen, dass die Kinder andere Freunde, Freundinnen haben, teilweise die Schule nicht mehr besuchen. Wenn es um religiös begründeten Extremismus geht, auch religiös werden, manche konvertieren. Das ist für die Eltern dann oft ein Alarmzeichen.
Manche Anrufer sind auch wegen äußerer Anzeichen beunruhigt, wenn die Jugendlichen etwa ihre Kleidung ändern. Hier rät Verena Fabris zur Vorsicht. Nicht alle Neonazis tragen Springerstiefel.
Die sind teilweise sehr gut verkleidet und kommen in Anzügen daher, wo man nicht sofort irgendwie vom Aussehen schließen kann auf eine rechtsextremistische Einstellung. Und wir warnen überhaupt davor, es zu sehr festzumachen an äußeren Merkmalen. Ein junges Mädchen, das anfängt, sich zu verschleiern, da kann ganz viel anderes auch dahinter stecken.
Das Team der Beratungsstelle bestärkt die Eltern darin, die Beziehung zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten, rät ihnen im Gespräch herauszufinden, welche Gründe hinter ihrer Zuwendung zu einer extremistischen Vereinigung stecken könnten. Nach dem Vorbild der Sozialkonferenz, wie sie in der Bewährungshilfe angewendet wird, können die Experten und Expertinnen auch mit dem gesamten sozialen Umfeld zusammenarbeiten.
Manche Eltern bringen die Jugendlichen mit, wenn sie das wollen. Ansonsten arbeiten wir da ganz stark auch mit der offenen Jugendarbeit zusammen, wo dann auch Jugendsozialarbeiterinnen ein Angebot machen auf freiwilliger Basis für die Jugendlichen.
Diese Art von Beratung und Unterstützung ist ein wichtiger erster Schritt. Doch einen jungen Menschen dauerhaft vom Weg in den Extremismus wegzubringen, verlangt mehr und betrifft letztendlich uns alle. Die Gesellschaft müsse mehr für die Nöte der Jugendlichen sensibilisiert werden und ihnen Alternativen anbieten, betont die Psychiaterin Gabriele Wörgötter.
All diese Jugendlichen sind letztendlich Kinder, und ich sag's, es sind eigentlich Kinder, die in Not sind, die emotional verletzt sind und die auf der Suche sind. Das, was der radikale Islam diesen Jugendlichen anbietet, konnten wir, unsere Gesellschaft, denen offensichtlich nicht anbieten.
Es ist eine große Herausforderung, schwierige Jugendliche nicht aufzugeben, nicht den Extremisten zu überlassen, sondern ihnen Zuwendung zu geben.
Sie bräuchten mehr Liebe, mehr Zuwendung und mehr Aufmerksamkeit. Und ich füge hinzu, obwohl sie aggressiv sind, obwohl sie vielleicht eine gewisse Gewaltbereitschaft an sich haben und obwohl sie vielleicht schwierig sind.
Ursache von politischer Gewalt, weil eben die demokratischen Kanäle, über die man das korrigieren könnte, nicht funktionieren.